Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Skript zur Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. In diesem Skript werden wir zunächst eine wichtige Anwendung vom Isomorphiesatz ableiten. In der Tat im ersten Korollar 2.1 werden wir die Ideale von einem Faktoring charakterisieren. Danach werden wir verschiedene allgemeine Idealkonstruktionen einführen bzw. in Erinnerung bringen. Wir haben schon einige in der Linearalgebra 1 und 2 gesehen. Und wir werden bei der Gelegenheit das Lemma von Zorn kennenlernen. Also ich fange an hier, Seite 1, Skript 2, Korollar 2.1. Sei R ein kommutativer Ring und I ein Ideal. Und wir betrachten die Menge aller Teilringe von R, die meinem Ideal I enthalten. Einerseits. Und andererseits betrachten wir die Menge Tau I von Teilringen des Ringes R modulo I. Also einerseits haben wir Teilringe von R, die I enthalten, und andererseits haben wir alle Teilringe vom Faktorring R modulo I. Und wir fragen uns, gibt es einen Zusammenhang? Und ja, das gibt es. Also es gilt für A in Tau, also für jeden Teilring, wo mein Ideal I sich befindet. Erstens, dass I ein Ideal ist von A. Zweitens, dass die Abbildung, die A auf dem Faktorring A modulo I abbildet, diese Abbildung ist bijektiv, das heißt, wenn zwei verschiedene Teilringe A1 und A2 sind, die beide I enthalten und werden abgesendet auf die verschiedenen Faktorringe A1 modulo I bzw. A2 modulo I. Also das ist die Injektivität. Die Subjektivität ist, jeder Teilring von Faktorring R modulo I hat diese Gestalt, also kommt von einem Unterteilring von R, der I enthält bei dieser Konstruktion. Das ist die Subjektivität. Diese Korrespondenz ist inklusionserhaltend. Das heißt, wenn wir zwei Ringe in Tau nehmen, A1 enthalten in A2, dann ist ebenfalls A1 modulo I enthalten in A2 modulo I. Und drittens, jetzt kommt die Charakterisierung vom Idealen. A ist ein Ideal in R, genau dann, wenn A modulo I ein Ideal in R modulo I ist. Zum Beweis haben wir eine Übungsaufgabe im Übungsblatt gewidmet. Bei Punkt 3, also wäre das eine Anwendung tatsächlich vom Isomorphiesatz. Bei Punkt 1 und 2 kann man das einfach direkt nachprüfen. Das wird in den Übungsgruppen dann auch ausführlich diskutiert. Gut, das bringt mich jetzt zur Definition 2.2. Also, wir wollen ja Ideale jetzt konstruieren und wir fangen an mit dem Ideal, was erzeugt ist von einer Untermenge A. Also sei A eine Untermenge von R. Das von A erzeugte Ideal ist per Definition das kleinste Ideal, das diese Untermenge enthält. Wir haben einige Eigenschaften von dieser Konstruktion Bemerkungen hier zusammengefasst in Bemerkung 2.3. Also erstens, das ist das Ideal, was von der leeren Menge erzeugt wird. Das ist das Null-Ideal, denn das ist tatsächlich das kleinste Ideal, was die leere Menge enthält. Zweitens, das Ideal, das erzeugt wird von A, kann man auch repräsentieren als der Durchschnitt über alle Ideale, die A enthalten. Und drittens, also das ist zweitens ist eine mengentheoretische Beschreibung. Jetzt kommt drittens eine elementenweise Beschreibung. Diese Erzeugnis von A ist die Menge alle endliche linearen Kombinationen aus Elementen von A, wobei die Koeffizienten der linearen Kombination aus dem Ring R kommen. Wir werden oben Seite 2 eine Vereinbarung hier treffen, dass wenn diese Menge A endlich ist, dann schreiben wir einfach das Ideal, das erzeugt ist von A1 bis AL. Wir lassen also die Mengenklammer weg. Das ist sozusagen jetzt ein endlich erzeugtes Ideal. Insbesondere gibt es darunter Hauptideale. Die haben wir schon kennengelernt in der linearen Algebra 2. Also die Definition 2.4 ist eine Wiederholung. Sei A ein Ringelement. Das Hauptideal, was von A erzeugt wird, ist die Menge aller R mal A, wobei R in dem Ring R liegt. Also alle Ringvielfach vom A. Zum Beispiel, wenn mein Ring ein Ring mit 1 ist, dann können wir das Ideal, das von 1 erzeugt ist, und da kriegen wir den gesamten Ring rein, also das Ideal, was von 1 erzeugt ist, ist gleich R selbst. Und dann am so andere Ende des Spektrums, also das Ideal, das erzeugt wird von 1, ist das größtmögliche Ideal. Und andere Ende des Spektrums, das kleinstmögliche Ideal ist das Ideal, das erzeugt wird von 0, also das Null-Ideal. Und jetzt wollen wir Proposition 2.6 hier die Aussage verstehen und dann beweisen. Sei R ein kommutativer Ring mit 1 und I ein Ideal in R. Dann gilt erstens, dass I gleich R ist, genau dann, wenn I eine Einheit vom Ring enthält. Und zweitens, R ist ein Körper, genau dann, wenn die einzigen Idealen R und Null sind. Also nur die triviale Ideale sind dabei. Gut, also Beweis, eine Richtung von 1 ist trivial. Ja klar, also wenn I gleich R ist, dann natürlich ist dieser Durchschnitt I durchgeschnitten mit den Einheiten ungleich 0. Klar. Ungleich die leere Menge. Ja, klar. Die andere Richtung jetzt. Wir nehmen an, dass es eine Einheit gibt in I. Und jetzt, da U eine Einheit ist, gibt es ein Ringelement U-Invers, was ergibt, dass U-Invers mal U gleich 1 ist. Ja, aber U ist in mein Ideal I und I ist ein Ideal. Also wenn wir jetzt mit U-Invers multiplizieren, bleiben wir im Ideal. Das heißt, wir bekommen, dass die 1 in mein Ideal I liegt. Aber sobald die 1 in mein Ideal I liegt, dann liegt der gesamte Ring R in mein Ideal, weil wir eben mit jedem beliebigen R-Element die 1 multiplizieren dürfen und in Ideal I bleiben. Okay, das Ende von 1 und 2 jetzt. Wir wollen sagen, dass R ein Körper ist, genau dann, wenn die einzigen Idealen R und 0 sind. Also nehmen wir für die eine Richtung ein Ideal, was ungleich 0 ist. Und da es ungleich 0 ist, gibt es ein Element in I, was ungleich 0 ist. Das nennen wir O. Aber jedes ungleich 0 Element in einem Körper ist eine Einheit. Also haben wir eine Einheit gefunden in I. Und jetzt Anwendung von Punkt 1 ergibt, dass I gleich R ist. Und die andere Richtung. Wir nehmen an, dass die einzigen Idealen R und 0 sind. Und jetzt nehmen wir ein X in R, was ungleich 0 ist. Um zu zeigen, dass R ein Körper ist, ist es eben notwendig zu zeigen, dass X invertierbar ist. Also dann schauen wir uns mal das Ideal, das von X erzeugt wird. Und da die einzigen Ideale 0 oder R sind und das Ideal, das Hauptideal von X erzeugt ist ungleich 0, also muss es R sein. Das heißt, die 1 befindet sich in diesem Hauptideal, das von X erzeugt wird. Das heißt, es gibt ein Ringelement R, was erfüllt, dass R mal X gleich 1 ist. Also R ist genau X invers. Also wir haben gezeigt, dass alle Elemente invertierbar sind. Und damit sind wir fertig mit dem Beweis. Und jetzt kommt ein Korollar dazu. Korollar 2.7. Sei N ein Körper und S ein Ring und Phi ein Ringhomomorphismus von R in S. Wenn dieser Ringhomomorphismus ungleich die Nullabbildung ist, dann ist es notwendigerweise injektiv. Das ist ganz besonders für den Fall, wo diese Homomorphismen als Definitionsbereich einen Körper haben. Okay, und der Beweis, wir können unsere Proposition im ersten Skript anwenden, um uns daran zu erinnern, dass Kern von einem Homomorphism ein Ideal ist. Also wir schauen uns mal Kern von Phi. Dieser Kern ist ein Ideal. Aber dieser Kern, dieser Ideal darf entweder R oder 0 sein, ist aber nicht R, sonst wäre ja Phi die Nullabbildung, das ist aber ausgeschlossen hier. Also bleibt nur eine Möglichkeit übrig, es muss sein, dass Kern Phi gleich das triviale Ideal 0 ist. Und das bedeutet wiederum per Bemerkung 1.7 vom Skript 1, dass Phi injektiv ist. Sehr wichtig ist dieses Resultat, dass wenn wir immer wieder anwenden, dass die Ringhomomorphismen von einem Körper, die ungleich null sind, immer injektiv sind. Gut, jetzt kommen wir zum wichtigen Begriff vom Maximalidealen. Ich bin jetzt unten, Seite 2, Definition 2.8. Ein Ideal M ist maximal, wenn erstens M ein echtes Ideal ist und zweitens, jedes Mal, dass wir ein Zwischenideal nehmen zwischen M und R, dann ist dieses Zwischenideal I entweder gleich M oder gleich R. Also es gibt keine weitere Ideale, die strikt zwischen M und R sind. Jetzt wollen wir die Existenz von maximalen Idealen beweisen. Wir wollen in Proposition 2.9 zeigen, dass jedes echte Ideal in einem Maximalideal enthalten ist. Das werden wir auch später in der Körpertheorie und in der Körpererweiterungen untersuchen, immer wieder benutzen. Das ist ein ganz wichtiges Resultat hier. Dafür brauchen wir Zorns Lemma. Das ist unsere erste ernsthafte Anwendung von Zorns Lemma. Ich mache jetzt einen Exkurs, in dem ich Ihnen erzähle, was Zorns Lemma ist. Das ist Seite 3. Also in diesem Exkurs, Seite 3, will ich erstmal daran erinnern, was eine partielle Ordnung ist. Also sei A eine nicht leere Menge. Eine partielle Ordnung auf A ist eine Relation auf A mit den Eigenschaften, dass für alle x in A x kleiner gleich x. Zweitens, für alle x und y in A folgt aus x kleiner gleich y und y kleiner gleich x, dass x gleich y sein muss. Und dann aus x kleiner gleich y und y kleiner gleich z folgt x kleiner gleich z. Das ist Punkt 3. Und Punkt 4, wir werden sagen, dass diese partielle Anordnung total ist, falls x kleiner gleich y oder y kleiner gleich x gilt für beliebige x und y in A. Das heißt, total heißt, dass wir immer in der Lage sind, die Elemente von A zu vergleichen. Noch eine Definition in diesem Exkurs. Also sei A eine partielle Ordnung und B enthalten eine Untermenge von A. Ein Element klein a aus A heißt eine obere Schranke für B in A. In A, weil wir das Element aus A nehmen. Falls die Ungleichung b kleiner gleich a gilt für alle b in b. Ein Element m in a heißt maximal, wenn es sogar gilt, dass jedes Mal, dass m kleiner gleich x ist, dann ist m gleich x für alle x in a. Zorns Lemma besagt, sei A eine partielle Ordnung, A ungleich der leeren Menge, eine partielle Ordnung mit der Eigenschaft, jede total angeordnete Teilmenge B in A hat eine obere Schranke in A. Das ist die Annahme in Zorns Lemma. Die Konklusion ist, dann hat A ein maximales Element. Also die Annahme ist, die Voraussetzung, jede total angeordnete Teilmenge hat eine obere Schranke in A. Und dann die Konklusion ist jetzt global, hat A ein maximales Element. Sonst immer kann man eigentlich nicht beweisen, es ist äquivalent zu verschiedenen Axiomen der die auftauchen in der Mengenlehre. Also wir werden das einfach als angegeben hier für die Vorlesung akzeptieren. Das ist äquivalent zum Auswahlaxiom. Darüber könnten wir weitere Exkurse bei Bedarf machen für diejenigen, die da an solchen Themen interessiert sind oder verweisen auf Logik- und Mengenlehre-Vorlesungen. Gut, jetzt haben wir Zorns Lemma. Wir werden Zorns Lemma immer wieder benutzen in dieser Algebra-Vorlesung. Ende des Exkurses, jetzt Beweis vom Proposition 2.9. Also, wir nehmen I in R. I ist ein echtes Ideal. Das wollen wir ja zeigen. Wir wollen zeigen, dass jedes echte Ideal in Maximalideal enthalten ist. Und jetzt betrachten wir die Menge aller echten Idealen von R, die in I enthalten sind. Naja, diese Menge ist nicht leer. Und wir können sie partiell anordnen. Und durch diese partielle Anordnung ist einfach Mengeninklusion. Und jetzt behaupten wir, dass diese Menge mit dieser partiellen Anordnung die Voraussetzungen von Sons Lemma erfüllt. Das heißt, wir müssen zeigen, dass jede total geordnete Teilmenge von S eine obere Schranke in S hat. Also wir nehmen eine durch Inklusion total angeordnete Untermenge, die habe ich hier Xi genannt. Und jetzt nehmen wir die Vereinigung von allen diesen Idealen. Das ist wiederum ein Ideal. Weil, mal schauen, warum ist das abgeschlossen unter Summen zum Beispiel? Ja, also das können wir uns hier in diesen drei Zeilen überlegen. Wir nehmen A und B in diesem Ideal J, das ist diese Vereinigung. Und dann existieren Glieder, also Elemente aus SC1, aus Xi, die nenne ich C1 und C2, wo A in C1 ist und B in C2. Jetzt aber haben wir angenommen, dass Xi total geordnet ist. Das heißt, entweder gilt C1 enthalten in C2 oder C2 enthalten in C1. Gut. In jedem Fall sehen wir also, dass die Summe A plus B wieder in J liegt. Naja, also entweder liegt die Summe wieder in C1, weil wenn bei C2 enthalten ist in C1, dann summieren wir jetzt gerade zwei Elemente aus C1 und C1 sind ideal, also bleiben sie drin, bleibt die Summe drin. Und analog für den Fall, wo eher C1 enthalten ist in C2, dann bekommen wir, dass die Summe in C2 ist. Also auf jeden Fall erscheint diese Summe wieder als Element dieser Vereinigung. Analog zeigen wir, dass wenn A in J ist und R in R, dann befindet sich R mal A wieder in J. Genau analoge Beschreibung. Wir müssen noch zeigen, dass J echt ist. Okay, sonst wäre die 1 in J. Aber wiederum durch Definition von J als Vereinigung bedeutet das per Definition von Vereinigung, dass die 1 sich in ein C befindet für ein geeignetes C in diese Xi. Aber das ist ein Widerspruch, weil alle C, die in Xi vorkommen, echt sein müssen. Also wir haben gezeigt, dass dieser Ideal tatsächlich, diese obere Schranke tatsächlich existiert. Dieser Ideal J ist eine obere Schranke für diese Inklusion-Relation. Und jetzt können wir Zorns Lemma anwenden und es ergibt, S hat ein maximales Element. Wenn M ein solches Maximalelement ist, dann ist das ein Element aus S. Das heißt, das ist ein echtes Ideal und enthält I und ist maximal für diese Eigenschaften, wie behauptet. Das bringt uns zum Ende des Skriptes. Tschüss und auf Wiedersehen in Skript 3.